Ja, auch von mir einen guten Morgen hier in den Saal, zu Hause vor den Bildschirmen, auch liebe Grüße. Ja, der eine oder andere kennt vielleicht den Kurt Schreck, weiß nicht, ob ihr was mit dem Namen anfangen könnt, hat nichts zu tun mit dem Martin zu tun, er schreibt sich ganz anders, war der ehemalige Bibelschulleiter vom Schloss Klaus in Österreich und hat mal eine ganz kurze Geschichte erzählt, die ich, vielleicht kennt sie der eine oder andere, die mir aber sehr gefallen hat. Kurt Schreck war mit seiner Frau Eis essen. Seine Frau liebt Eis. Unwahrscheinlich gern liebt sie Eis. Und sie sind in eine Eisdiele in einer belebten Straße gegangen. Und seine Frau hat sich den größten Eisbecher bestellt, den es da gibt, mit vielen verschiedenen Kugeln, mit Früchten, mit Sahne drauf, oben noch schöne Schokostreusel drauf, dann ja, und eine kleine Waffel und ein Fähnchen vielleicht noch. Und mit diesem Eisbecher hat sie sich an die Straße gesetzt, an eine belebte Straße, wo viele Leute vorbeigegangen sind. Die einen sind einfach vorbeigegangen, haben sie gar nicht wahrgenommen. Andere haben so geguckt, haben sie gedacht, nicht schlecht, ja. Und dann gab es Leute, sagt er, die haben geguckt, sind stehen geblieben und sind dann ins Eiscafé reingegangen. Und haben gesagt, das, was die Frau da draußen hat, das will ich auch. Und Kurt Schreck hat gesagt, genau, Leute, das ist Mission. Das ist Mission. Andere interessieren, für andere attraktiv sein, Lust machen auf das, was du hast, das will ich auch, auch in Bezug auf unseren Glauben. Und die Frage ist, die ich mir dann gestellt habe, oder die er auch gestellt hat, sind wir attraktiv? Machen wir doch unser Leben aufmerksam auf den oder andere Lust, machen wir anderen Lust herauszufinden, dass an den wir glauben, von dem wir reden, machen die darauf Lust? Ist das interessant für die Leute? Ist das interessant für die Leute, machen wir Lust, was uns als Christen ausmacht, was wir haben, was anderen fehlt? Oder sind wir anderen gleichgültig, weil wir sind, wie wir sind, oder schrecken sie ab, weil wir sind, wie wir sind? Ein kleiner Ausflug in die Physik. In der Physik gibt es den Fachbegriff des Druckgradienten. Sagt euch vielleicht vielen, vielleicht von euch nichts, aber seine Auswirkungen, die erleben wir tagtäglich. Und zwar ist der Druckgradient entscheidend für unser Wetter, denn er beschreibt das Gefälle zwischen einem Hochdruck- und einem Tiefdruckgebiet. Und im Bereich zwischen zwei solchen Gebieten mit unterschiedlichen Luftdrücken bilden sich sogenannte Ausgleichsströmungen in Form von Winden. Und je größer der Druckunterschied ist, umso stärker bläst der Wind. Und Wind, das kennen wir ja alle, der bringt was in Bewegung, ist eine wichtige Komponente für das Leben auf der Erde, ist wichtig fürs Wetter, ist wichtig fürs Klima, ist wichtig für die Natur, bestäubt Pflanzen, er ist wichtig in der Technik, hilft beim Fliegen, treibt Windmühlen an. Heute reden viele über Windkraftanlagen. Früher ließ der Wind die Segelschiffe übers Meer treiben. Wind hat also immer etwas bewegt. Wie sieht es mit unserem Druckgradienten in Bezug auf unseren Glauben aus? Bringt unser Glaube etwas in Bewegung bei anderen Menschen? Wenn es um die großen Themen, um Gott, um Jesus Christus geht, da sind sich die Christen meistens einig und der Druckgradient, um bei dem Beispiel zu bleiben, geht gegen Null. Passiert nicht viel. Aber wenn es unterschiedliche Vorstellungen über Gestaltung oder Form von Gottesdiensten, über Inhalt von Predigten, über Bibelverständnis, über Liedgut oder Traditionen in der Gemeinde geht, da bläst der Wind manchmal ganz schön heftig. Und ich hoffe ja, dass in der Gemeindestunde heute Nachmittag der Wind sich nicht zu einem Sturm entwickelt, der alles Mögliche zerstört. Aber wie ist es in unserem Alltag unter der Woche? Wie erleben unsere Mitmenschen uns Nachfolger Jesu? Kommt doch unser Leben bei anderen etwas in Bewegung? Sind wir nur ein laues Lüftchen oder und unterscheiden uns gar nicht besonders von den anderen, die nicht an Jesus glauben? Vielleicht haben wir in den Augen unserer Mitmenschen zwar ein paar seltsame Gewohnheiten, wie zum Beispiel Sonntagmorgens früh aufzustehen, wo man doch die ganze Woche früh aufstehen muss und ausschlafen könnte. Aufstehen und in eine Kirche zu gehen, Lieder mit unverständlichen Inhalten zu singen oder langweiligen Reden zuzuhören, mit denen man nichts anfangen kann. Ansonsten aber sind die Christen doch auch ganz nett, sind ganz okay. Worin zeigt sich unser Glaube? Zeigt er sich, wie gesagt, in unserem sonntäglichen Kirchgang? Zeigt er sich an unseren Kleidern? Oder zeigt er sich im Alltag, wie wir leben, wie wir miteinander und überhaupt mit anderen umgehen, wie wir uns in den Herausforderungen, die das Leben so manchmal stellt, verhalten? Sind wir attraktiv? Wecken wir Interesse für unseren Glauben? Lösen wir das aus, was im Kurt Schneck seine Frau ausgelöst hat? Das will ich auch haben, das tolle Ding, das tolle Eis, dem Glauben will ich das auch haben. Ich kann mich noch sehr gut erinnern an meine ersten Begegnungen mit überzeugten Christen. Es waren alles Leute, die waren überhaupt nicht in meinem Lebensstil oder haben meinem Lebensstil in irgendeiner Weise geändert oder sich geähnelt. Ja. Aber ich habe eins gemerkt, die haben was, was ich nicht habe. Und das hat mich interessiert gemacht dann, ja. Und wozu es geführt hat, deswegen stehe ich ja heute hier. Und jetzt habe ich das auch erfahren dürfen, was halt im Glauben sein kann, was Leben mit Jesus Christus sein kann. Und da komme ich jetzt zu dem eigentlichen Thema für heute, welches Paulus im 2. Korintherbrief aufgreift. Und da geht es nicht um Druckgradienten, um Stürme oder Sonstiges, sondern da geht es um etwas, was heutzutage auch immer weniger praktiziert wird. Da geht es um Briefe schreiben, um Briefe lesen. Und ich lese aus dem 2. Korintherbrief die ersten 6 Verse, Kapitel 3, die ersten 6 Verse. Da schreibt der Apostel Paulus: Fangen wir schon wieder an, uns selbst zu empfehlen? Oder brauchen wir vielleicht Empfehlungsschreiben an euch oder von euch, wie gewisse Leute das nötig haben? Ihr seid unser Empfehlungsbrief, geschrieben in unser Herz, anerkannt und gelesen von allen Menschen. Ihr zeigt ja selbst, dass ihr ein Brief von Christus seid, ausgefertigt durch unseren Dienst, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, eingeprägt nicht in Steintafeln, sondern in menschliche Herzen. Solch ein Vertrauen haben wir durch Christus zu Gott. Nicht, dass wir von uns aus dazu fähig gewesen wären und uns selber etwas zuschreiben könnten. Nein, unsere Befähigung kommt von Gott. Er hat uns befähigt, Diener des neuen Bundes zu sein. Des Bundes, der nicht vom Buchstaben, sondern vom Geist gekennzeichnet ist. Denn der Buchstabe des Gesetzes bringt den Tod. Der Geist aber führt zum Leben. Bis hierher. Paulus hatte die Gemeinde in Korinth einige Tage zuvor gegründet, weshalb sie ihm sehr ans Herz gewachsen war. Er kannte die Menschen dort gut, hat jahrelang oder längere Zeit mit ihnen gelebt, hat sie unterrichtet. Aber da, wo Menschen sind, man sagt ja so schön, da menschelt es. Und die daraus resultierenden Entwicklungen veranlassen ihn zu großer Sorge. Es gab Spaltungen, Streitereien, moralisches Verhalten, verwerfliches Verhalten und so weiter. Und deshalb schrieb er ihnen den Brief, der uns als 1. Korintherbrief erhalten ist. Und dieser Brief traf wohl nicht auf einhellige Zustimmung in der Gemeinde, und einige wandten sich deshalb von Paulus ab, was ihn sehr betrübte oder schmerzte. Die Gründe dafür, so schreibt er später selber im 2. Korintherbrief am Ende, waren unter anderem, dass er in den Augen der Korinther mit anderen, er nennt sie sogenannte Überapostel, scheinbar nicht mithalten konnte. Er war arm, diese waren reich. Er wurde verfolgt und verachtet, diese Leute waren angesehen. Seine Redegewandtheit war selbst nach eigener Einschätzung begrenzt. Andere konnten ihre Zuhörer durch mitreißende Reden, Predigen begeistern. Aber das schreibt er nun, bei der Verkündigung der frohen Botschaft des Evangelias kommt es nicht auf die Begabung des Predigers an, sondern darauf, dass dieser nicht sich selbst in den Mittelpunkt rückt, sondern sich dem, dessen Botschaft er verkündet, Jesus Christus, völlig unterordnet. Und wenn dies der Fall ist, dann kann Jesus durch seinen Geist wirken. Denn allein durch das Wirken des Geistes kann Frucht entstehen. Frucht, welche kein Mensch machen kann, und Frucht, welche dazu führt, dass sich ein Leben auch verändert. Und eine veränderte Lebensführung ist eine Lebensführung, welche Gott und seinen Sohn Jesus Christus im Leben erkennbar macht und ehrt. In Abwandlung eines Zitates eines ehemaligen und hoffentlich nicht zukünftigen Präsidenten der USA heißt es nicht America first, sondern Jesus first. Jesus zuerst, Jesus an erster Stelle. Für Paulus war genau die Veränderung im Leben der Korinther das Empfehlungsschreiben, welches die Richtigkeit seines Dienstes bestätigte. Er selber war das Werkzeug oder der Brief des Heiligen Geistes, die Veränderung verursachte. Und so lesen wir gehen den Text einfach nochmal durch, die ersten zwei Verse. Fangen wir schon wieder an, uns selbst zu empfehlen? Oder brauchen wir vielleicht Empfehlungsschreiben an euch oder von euch, wie gewisse Leute das nötig haben? Ihr seid unser Empfehlungsbrief, geschrieben in unser Herz, anerkannt und gelesen von allen Menschen. Viele von euch haben sich wahrscheinlich schon mal irgendwo beworben. Man stellt seine Unterlagen zusammen, Schulabschluss, Ausbildung, vielleicht Studium, berufliche Qualifikationen, der Werdegang vom Beruf, Arbeitszeugnisse und so weiter. Man versucht sich dabei, durch diese Unterlagen in einem möglichst positiven Licht darzustellen, um den anderen zu überzeugen, jawohl, ich bin der oder die Richtige oder die Einzige für diesen Job. Das ist im beruflichen Leben vollkommen in Ordnung. Aber wie sieht es im kirchlichen, im gemeindlichen Kontext aus? Auch da in der Gemeindearbeit ist es nicht unwichtig und nicht unbedeutend, eine gute Ausbildung zu haben und sich nur in den Bereichen zu engagieren, für die man begabt ist. Aber bei aller Qualifikation und bei allen Gaben ist dies nicht die wichtigste Komponente, sondern es ist der Geist Gottes, welcher durch den wirkt, der diesen Dienst oder diese Aufgabe tut und sich ihm zur Verfügung stellt. Und somit ist nicht der Älteste, der Prediger, der Pastor oder wer auch immer von seinem Glauben Zeugnis gibt oder einen Dienst tut, nicht mehr als ein Medium, als ein Werkzeug, als ein Brief, durch den Jesus wirken kann. Und wie sagt Jesus an anderer Stelle, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und wenn wir eines Tages vor unserem Herrn stehen werden, dann geht es nicht darum, was wir alles getan und geleistet haben, was wir wissen. Dann geht es nicht um Anrechnung von Qualifikationen und geleisteten Dienststunden, was wir alles gemacht haben. Dann geht es auch nicht darum, wie viel du Bibel gelesen hast und wie viele Stunden wir im Gebet oder Lobpreis verbracht haben. Es geht letztlich nur darum, wie viel Frucht in deinem Leben durch mein Leben im Leben von anderen Menschen entstanden ist. Das ist unser Empfehlungsschreiben. Das ehrt Gott und das ist das, was Gott will. Ihr zeigt ja selbst, schreibt Paulus weiter, dass ihr ein Brief von Christus seid, ausgefertigt durch unseren Dienst, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, eingeprägt nicht in Steintafeln, sondern in menschliche Herzen. Ich weiß nicht, wer von euch im Zeitalter von allen möglichen Messenger-Diensten und E-Mails heute noch handschriftlich Briefe schreibt. Das Briefeschreiben ist out, obwohl so ein persönlicher, handschriftlicher Brief schon was für sich hat, schon was Besonderes ist. Aber egal, wie man heute kommuniziert, All diese Möglichkeiten haben eines gemeinsam. Es gibt einen Verfasser, es gibt Empfänger und es gibt die Botschaft, den Brief, die E-Mail, die Nachricht, die mit via WhatsApp oder sonst einem Dienst verschickt wird. Aber die ist nichts anderes als ein Übertragungsmedium und hat in sich keinerlei Eigenleben. Vielleicht ändert sich das in absehbarer Zukunft, der Einsatz von künstlicher Intelligenz oder vielleicht auch der Creedle, das weiß ich nicht. Aber das ist ein anderes Thema. Und wenn Paulus hier davon schreibt, dass wir ein Brief Christi sind, dann sind wir nichts anderes als das Medium, durch welches Jesus Christus, der Verfasser, zu der Menschheit, zu den Menschen in unserem Umfeld redet, zu den Empfängern. Das sind die Empfänger. Und ich will da unseren Beitrag jetzt nicht kleinreden. Es ist wichtig, dass wir uns ihm zur Verfügung stellen. Aber im Grunde sind wir nicht mehr als das Mittel zum Zweck. Und es kommt nicht so sehr auf unsere Gaben und unsere Fähigkeiten oder unsere Ausbildung an, sondern darauf, was wir Jesus in unser Leben hineinschreiben lassen. Wir sind nichts anderes als der Brief. Was lesen unsere Mitmenschen oder meine Mitmenschen aus mir heraus? Und es ist interessant, warum Menschen vom christlichen Glauben nichts wissen wollen. Wenn man so ein bisschen bekannte Persönlichkeiten liest oder Biografien, ich mache das sehr gerne, da stellt man fest, dass sehr häufig der Grund dafür gar nicht in Jesus Christus oder Gott liegt, sondern im Verhalten von Christen und Kirchen. Ich habe nur vor einiger Zeit eine Biografie oder ein paar Biografien gelesen von Friedrich Nietzsche oder Arthur Schopenhauer oder Hermann Hesse. Alles überzeugte Atheisten, die sich von Gott abgewandt haben durch Begegnungen mit Christen und anderen Kirchen. Die wollen davon von Gott nichts mehr wissen, weil Menschen versagt haben. Und ganz ehrlich, wir brauchen gar nicht so weit schauen. Oftmals reicht auch ein Blick in den Spiegel, um zu sehen, was andere hindert, an Jesus nachzufolgen. Wir hinterlassen Spuren, und das sind nicht immer nur solche, die auf Jesus hinweisen. Wir hinterlassen Spuren, die unseren Glauben, von dem wir reden, durch unser Leben nicht bestätigen. Da ist manches Mal was dabei, was Menschen vielleicht gar nicht interessiert oder sogar abschreckt. Wie heißt es so treffend? Dein Leben redet so laut, dass ich nicht hören kann, was du sagst. Es ist gar nicht so entscheidend, wie wir hier in der Gemeinde am Sonntag oder unter der Woche in unseren Kreisen und mit anderen Christen unseren Glauben leben. Gottesdienste, Bibelstunde, Glaubenskurse und vieles mehr. Das sind wichtig und gut. Gemeinschaft mit anderen Christen ist wichtig und gut. Und freuen auf unseren Herrn, wenn wir in Liebe miteinander umgehen und zusammen Gottesdienst feiern, um ihn zu loben und zu preisen und ihm zu danken. Aber all das dient zur Stärkung und Ausrüstung, dient zur Lebenshilfe und soll uns motivieren, unseren Glauben zu leben. Soll uns motivieren und befähigen, den Glauben außerhalb dieser Mauern zu leben. Dort findet der wahre Gottesdienst nämlich statt. Deshalb sind wir noch in dieser Welt. Deshalb sind wir Salz. Deswegen sollen wir Licht sein. Deswegen sollen wir ein Brief sein an die Menschen, die ohne Jesus verloren gehen. Bin ich ein solcher Brief, in welchem Menschen, die außerhalb der Gemeinde Jesus erkennen können? Macht meine Art zu leben auf Jesus aufmerksam? Oder bin ich als Christ, was ich für ein toller Kerl oder tolle Frau bin, im Mittelpunkt? Veranlasst es die Menschen, sich dem christlichen Glauben zu nähern? Oder veranlasst mein Leben, dass es sie abstößt? Ich will das nicht zu sehr vertiefen und euch nicht wieder mit meiner Lebensgeschichte nerven, aber trotzdem ein paar Gedanken dazu. Ein Brief Christi zu sein, ist ganz schön schwierig, wenn das Leben dir Schweres auferlegt und du dich fragst, warum das so ist, warum Gott scheinbar tatenlos zusieht. Die letzten nun knapp 6 Jahre gab es in meinem Leben genug Passagen, in der ich wahrlich kein guter Brief Christi war. Und wahrscheinlich habe ich auch den einen oder anderen Menschen enttäuscht. Vieles von dem, was ich in guten Tagen von mir gegeben habe, auch von hier, hat nicht getragen. Es war kein Trost, es war keine Hilfe. Wenn die Seele schmerzt, dann helfen Worte nicht, die allein den Verstand ansprechen. Dann helfen auch gut gemeinte Bibelworte nicht, die den Verstand ansprechen. Wer verletzt ist, wer Halt verliert oder feststellen muss, dass das, worauf er vertraut hat, scheinbar gar keinen Halt gibt, der stellt vieles in Frage. Der stellt Fragen, wo die üblichen Antworten nicht helfen. Und plötzlich steht man vor einer Situation, sich entscheiden zu müssen, ob man dem, dem man eigentlich vertraut hat, ob man sich von dem abwendet, der die Erwartung enttäuscht hat, oder ihm trotzdem vertrauen möchte. In so einer Situation ist man in der Gefahr, dass das Leben dann nicht mehr für ein Leben mit Jesus spricht, sondern eher dagegen. Warum sollte ich an diesen Jesus glauben, wenn es hart auf hart gibt, hilft er dem doch auch nicht. Dann gibt er doch seinen Glaube doch auch auf. Wo findet man Hilfe, wenn der Blick im Leben sich verdunkelt, wenn man kein Land mehr sieht? Aber gerade dort gibt es jemanden, der mir Hoffnung gemacht hat, Halt gegeben hat, bevor ich ganz aufgegeben habe. Und das war Jesus Christus. Oder um es mit den Worten des Petrus zu sagen, Herr, wohin sollten wir sonst gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Du kannst helfen, durchzuhalten, ans Ziel zu kommen, auch wenn die Lage noch so schwierig ist. Und diese Lektion zu lernen, ist eine der schwersten, die ich in meinem Leben lernen musste, und ich bin immer noch dabei. Aber es gibt auch diese andere Seite. Auch und gerade, wenn wir in schwere Stürme geraten, können wir ein Brief Christi sein, indem wir loslassen, uns fallen lassen in seine Arme und das leben, was wir ihm immer wieder versprechen, was wir auch vorher in dem Lied ihm versprochen haben. Alles gebe ich dir hin. Dein Wille geschehe, auch wenn ich es nicht verstehen kann. Dein Wille ist gut. Und dabei müssen wir als Christen nicht jedem Schicksalsschlag mit stoischer Ruhe trotzen. Nein, auch Christen dürfen trauern, dürfen zugeben, dass ein Verlust schmerzt und ihn an seine Grenzen bringt. Wir haben vergangene Woche wieder einen lieben Menschen aus unserer Verwandtschaft zu Grabe tragen müssen. Die Angehörigen, die nächsten Angehörigen, hatten nach außen hin immer wieder betont, sie haben Frieden, weil sie wussten, wo er ist. Er ist in seiner himmlischen Heimat. Das hat sich erstmal so kalt angehört vielleicht, als ob der Verlust sie nicht groß bedrückt. Aber im persönlichen Gespräch hat es dann anders geklungen. Statt Fassung war von unendlichem Schmerz über den Verlust zu hören. Trotz der Gewissheit, wo der Verstorbene jetzt ist. Auch Christen sind Menschen, die ihren Schmerz zeigen dürfen. Und es sind oftmals nicht unsere frommen Leistungen oder frommen Sprüche, welche uns attraktiv machen für andere. Das Bekenntnis, dass wir nicht besser sind als andere, dass wir schwach sind, dass wir Kämpfe ausfechten und manchen davon verlieren, dass wir leiden, wenn Schweres uns trifft und nicht daran zerbrechen oder uns abwenden von unserem Glauben an Jesus Christus. Auch das kann attraktiv sein, kann überzeugend sein. Vielleicht sogar mehr als alle gut gemeinten, biblischen, frommen Reden in guten Zeiten. Wir können zu unserem Herrn Jesus Christus fliehen mit allem, was uns bedrückt will. Er weiß, er kennt sich aus mit Sorgen, mit Angst, mit Not. Und deswegen kann er auch sagen, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Frieden geben. Sorgen, Ängste zugeben können, Versagen zugeben können. Das kann uns auch zu einem leserlichen Brief Christi machen. Paulus schreibt weiter im Vers 4, solch ein Vertrauen haben wir durch Christus zu Gott. Wie gesagt, die heutigen Kommunikationswege sind sehr vielseitig. Briefe spielen dabei eine mehr oder weniger untergeordnete Rolle, zumindest persönliche Briefe. Wobei Briefe oder Schriftstücke im Allgemeinen eine Eigenschaft haben, die sie unersetzlich machen. Was geschrieben steht, steht geschrieben und geht in der Regel nicht verloren, kann man jederzeit wieder herausziehen. Ich habe gesagt, Jesus zitiert es ja auch immer wieder, es steht geschrieben. Und so ist es auch mit dem Brief Christi. Was da drin steht, ist durch das Wirken des Geistes Gottes unauslöschlich in unsere Herzen hineingelegt. Und auch wenn es Zeiten gibt, wo dieser Brief unleserlich ist, was durch Gottes Geist eingeprägt ist, das bleibt, auch wenn es vielleicht längere Zeit verschüttet bleibt. Solch ein Vertrauen haben wir zu Gott, schreibt Paulus. Das, was ich euch gesagt habe, es ist nicht umsonst gewesen. Und das macht auch Mut, mit Jesus zu leben, anders zu sein, anderen die gute Botschaft weiterzusagen, auch wenn die Worte scheinbar verpuffen oder auf Ablehnung stoßen. All die Dienste, all unser Einsatz, unser Engagement im Predigtdienst, in der Sonntagsschule, der ist nicht vergebens. Und auch wenn man vielleicht nach einer, vielleicht missglückten Predigt oder nach einer chaotischen Sonntagsschule sich die Frage stellt, warum tue ich mir das eigentlich an? Kommt doch eh nichts rüber dann, ja? Gilt diese Zusage Paulus? Solch ein Vertrauen haben wir durch Christus zu Gott? Es ist nichts umsonst, das wir weitergeben. Es ist nichts umsonst, dass zu den Menschen gesagt wird, die Botschaft Jesu. Weil bei Jesus ist nichts vergeblich. Manchmal braucht es dann längere Zeit, bis der Same aufgeht und Frucht bringt. Aber der Geist Gottes wirkt durch uns. Das bleibt und bringt Frucht. Mal weniger, mal früher, mal später. Solch ein Vertrauen haben wir zu Gott. Nicht, dass wir von uns aus dazu fähig gewesen wären, schreibt Paulus, und uns selbst etwas zuschreiben könnten. Nein, unsere Befähigung kommt von Gott. Er hat uns befähigt, Diener des neuen Bundes zu sein, der nicht vom Buchstaben, sondern vom Geist gekennzeichnet ist. Denn der Buchstabe allein tötet, der Heilige Geist aber macht lebendig. Wilfried hat vorher gesagt, 27 Jahre ist es jetzt her, dass wir hier den ersten Gottesdienst gefeiert haben. Viele von euch waren gar nicht dabei. Ich weiß nicht, ob welche dabei waren, die noch gar nicht geboren waren. Ich glaube, hier im Saal jetzt nicht. Und als ich dann vor etwas mehr als 25 Jahren in den Predigtdienst hier eingestiegen bin, so alt bin ich schon, ja, Gott sei, dass er aufhört, hier eingestiegen bin, war das eine große Herausforderung für mich, da ich hierbei keinerlei Erfahrung besessen habe. Und wenn ich so etwas Neues, ein Neuland betrete, versuche ich mich immer vorzubereiten. Und ich mache das meistens, indem ich alles Mögliche an Literatur in mich hineinziehe. Und mir ist dabei ein Satz hängen geblieben und der begleitet mich bis heute. Ich weiß nicht mal mehr, wer es geschrieben hat, aber ist ja auch egal. Der hat gesagt oder in seinem Buch geschrieben, wenn du eine Predigt vorbereitest, dann gib dein Bestes. Aber sei dir gewiss, dass selbst dein Bestes nichts bewirken kann. Wirken im Sinne Jesu kann nur der Geist Gottes, wenn du dich von ihm führen lässt. Und im Grunde schreibt Paulus hier dasselbe mit anderen Worten. Jeder von uns hat Gaben und Fähigkeiten, die wir gebrauchen sollen. Diese Gaben, die haben wir nicht aus uns selbst heraus. Die können wir uns auch nicht selber zuschreiben, sondern sie sind ein Geschenk unseres Schöpfers. Und weil wir sie nicht uns selber zuschreiben können, sollen sie uns auch nicht stolz oder überheblich machen, wenn wir sie haben, oder auf der anderen Seite neidisch, wenn wir sie nicht haben oder wenn wir nicht die haben, die wir gern hätten. Nicht jeder ist mit den gleichen Gaben ausgestattet. Aber auch nicht jeder kann alles. Sich einander ergänzen, zu unterstützen, das ist doch auch ein wesentlicher Bestandteil der Gemeinde. Nicht einer kann alles. Gott selber hat uns befähigt, Diener des neuen Bundes zu sein, schreibt er hier. Aber bei all den Gaben, die uns gegeben sind, besteht die Gefahr, dass wir stolz darauf werden. Und statt dankbar und demütig werden wir überheblich. Wir fangen zum Beispiel an, unsere Erkenntnis als die einzig wahre zu vertreten und sie zu unverrückbaren Dogmen zu machen. Aber unsere Erkenntnis, hat selbst ein Paulus geschrieben, unsere Erkenntnisse sind immer bruchstückhaft. Kein Menschenwerk, also auch keine Kirche, hat die alleinig wahre Wahrheit für sich, kann sie für sich pachten oder in Anspruch nehmen. Und so laufen wir Gefahr, in die gleiche Falle zu laufen wie die Pharisäer. Wir stellen unsere Erkenntnisse, unsere Bibelverständnis über das Wohl der Menschen und verteidigen sie mit allen Mitteln, egal was es kostet. Und mit dem Wohl der Menschen, da meine ich nicht, dass es ihnen wohler geht in diesem Leben. Das Wohlergehen des hier gemeint ist, das ist die Rettung der verlorenen Menschen in die Ewigkeit hinein, in das ewige Leben mit dem himmlischen Vater hinein. Und hier gilt das, was Paulus schreibt auch. Der Buchstabe tötet, wenn wir dran festhalten. Und der Geist macht lebendig, wenn wir uns ihm öffnen. Und wenn der Buchstabe tot ist, wird die Botschaft des Evangeliums unleserlich. Dann sind wir unleserlich geworden. Ich komme zum Schluss. Wie lauten die beiden wichtigsten Gebote, die Jesus uns gegeben hat? Nur zwei Gebote. Du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen lieben, mit ganzer Seele und mit allen Möglichkeiten, die du hast. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Und das zweite ist diesem gleich. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Liebe zu Gott, Liebe zu den Menschen, die wichtigsten Gebote Gottes an uns und für uns. Sonntags feiern wir hier zusammen Gottesdienst. Wochentags können wir das auch. Aber wochentags stehen unsere Mitmenschen im Fokus, indem wir unseren Glauben so leben, dass sie darauf aufmerksam werden, dass sie neugierig werden und vielleicht den Wunsch verspüren, das will ich auch haben, so will ich auch was haben. Und das ist der Grund, letztlich der einzige Grund, warum wir als Nachfolger Jesu noch hier leben und noch nicht bei ihm im Paradies sind. Christen sind die einzige Bibel, hat mal jemand gesagt, welche die Menschen heute noch lesen. Menschen, die nie in eine Kirche gehen, die nie die Bibel lesen, die nie den ERF einschalten, die nie christliche Literatur lesen, die vielleicht auch nie, verzeih mir, zu Kredel gehen, denn ja. Wir sind die Bibel, die Menschen lesen. Und die Frage ist, was lesen sie in mir? Leben wir unseren Glauben, sind wir ein Brief Christi, dann bringt das Bewegung in eine Menschheit, die Jesus braucht. Das ist nicht einfach, aber der Geist Gottes kann das im Gegensatz zu uns, wenn wir ihn lassen und uns ihm zur Verfügung stellen. Amen. Lasst uns noch beten. Herr Jesus Christus, wir stehen heute hier als deine Nachfolger. Du kennst unser Herz, du weißt, wofür es brennt. Du kennst unsere Fähigkeiten, du kennst unsere Gaben. Du kennst aber auch unser ganzes Leben, Herr, wie wir es leben. Du weißt, wie leicht es uns oftmals fällt, in guten Tagen von dir zu reden, wie toll das doch ist, zu glauben, anderen versuchen, das logisch oder wie auch immer zu erklären. Aber es kommen Tage, Herr, da fällt es schwer und da bist du aber trotzdem da. Und die ganz entscheidende, Herr, wenn wir mit dir leben, mit dir nachfolgen, wir sagen ja immer wieder, wir geben dir alles hin, du bist unser Herr, du hast das Sagen über meinem Leben. Wir wollen so viel für uns selber bewahren, wollen so viel selber tun, haben so oft Angst, Herr, uns ganz fallen zu lassen in deine Hände. Du kennst unser Leben, unsere Vergangenheit, unsere Gegenwart und unsere Zukunft. Wir legen dir das alles hin, Herr. Wir bitten um Vergebung, wo wir oftmals ein unleserlicher Brief Christi waren, wo wir Menschen vor den Kopf gestoßen haben, wo wir Menschen überfordert haben, wo wir Menschen die Wahrheit um die Ohren geschlagen haben, um sie zu verletzen und sie dabei verletzt haben. Für all das möchte ich um Vergebung bitten, Herr. Und möchte dich bitten, dass du uns die Kraft gibst, Herr, natürlich einfach so leben, wie du es in uns hineingelegt hast, Herr. Mit anderen Kontakt zu haben, mit Menschen, die dich nicht kennen, darauf zu vertrauen, dass das, was wir sagen, was wir tun, was wir leben, nicht verloren ist, sondern dass wir Vertrauen haben können in dich, dass du wirkst, Herr. Und dass eines Tages, dass was wir sagen, was wir tun oder auch nicht tun, dass dieser Same dann aufgehen darf zu deiner Ehre und zur Herrlichkeit, dass so viele Menschen wie möglich eines Tages wir in der Ewigkeit bei dir wiedersehen dürfen. Dafür danke ich dir und dafür bitte ich dir die Kraft, die du uns gibst, Herr, dass wir uns dir ganz zur Verfügung stellen können dabei. Ich danke dir, dass du mit uns gehst in diese kommenden Tage, was immer sie jetzt auch bringen, Herr. Amen.